Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen dritten Adventssonntag lesen wir miteinander aus dem Matthäusevangelium die Verse 12 bis 17. Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Als er, nämlich Jesus, gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, darum geht's ja in der Advents- und Weihnachtszeit, dass Licht in unsere dunkle Welt kommt. Und ohne Jesus sitzen wir alle im Finstern, auch wenn vielen das nicht bewusst wird. Nun fängt unser heutiges Gotteswort aber damit an, dass es Menschen gibt, die dieses Licht gar nicht wollen. Ganz ähnlich, wie wir es im Anspiel unserer Jugendlichen gesehen haben. Der Advent mit seinem Licht und seiner Botschaft findet keineswegs überall offene Türen und offene Herzen. Als erstes hört nämlich Jesus, damit hat unser Abschnitt begonnen, dass Johannes überliefert worden war. Um welchen Johannes geht's denn da? Den Täufer, genau. Um Johannes den Täufer. Und die zweite Frage wird ein bisschen schwieriger: An wen war er denn überliefert worden? Richtig, an Herodes, und zwar an den Herodes Antipas. Der beherrschte zur Zeit Jesu Galiläa. Und Johannes der Täufer hatte Licht in das Leben des Herodes Antipas gebracht. In dessen Leben gab es nämlich ganz tiefe Finsternis. Denn Herodes Antipas hatte seine erste Frau, die Tochter des Nabatäerkönigs Aretas, verstoßen. Er wollte Herodias, die Frau seines Halbbruders, heiraten. Ob das insbesondere von Herodias die große Liebe war oder nicht viel eher die Gier nach mehr Ansehen und Einfluss, das ist sehr die Frage. Denn der Mann der Herodias, auch ein Herodes, Boethos, war von seinem Vater König Herodes dem Großen über kein Gebiet als Herrscher eingesetzt worden. War eine ganz komplizierte Familiengeschichte, kann ich nicht im Detail erklären. König Herodes der Große war mehrfach verheiratet, hatte viele Söhne von verschiedenen Frauen. Das heißt, die waren miteinander Brüder oder Halbbrüder. Und so viel Reiche gab es nicht zu verteilen. Und Herodes Boethos war ohne Herrschaftsgebiet abgefunden worden. Er lebte als Privatmann, als Herodes ohne Land. Hatte also weder Macht noch Ansehen. Und ich vermute mal, dass die Herodias ganz einfach lieber an der Seite eines richtigen Herrschers Königin war. Wie auch immer, sowohl Herodias wie auch Herodes Antipas, der König von Galiläa, trennten sich von ihren Ehegatten, um in ehebrecherischer Weise zusammenleben zu können. Trennungen und Scheidungen kamen damals häufig vor, aber sie waren damals wie heute gegen Gottes Willen. Und deshalb kritisierte Johannes der Täufer diesen doppelten Ehebruch auch in aller Öffentlichkeit scharf. Denn ein jüdischer König sollte seinem Volk ein Vorbild und keine Verführung zur Sünde und zum Ehebruch sein. Diese Kritik des Johannes wiederum gefiel der Herodias ganz und gar nicht. Wer sieht schon gerne seine Sünden öffentlich an den Pranger gestellt? Und deshalb betrieb sie die Verhaftung des Johannes und später auch dessen Tod. Sünde zahlt sich aber nie aus, nur noch ein geschichtliches Detail am Rande, auch nicht für Herodes Antipas. Sein eigentlicher Schwiegervater, der Nabatäerkönig Aretas, der war nämlich bitterböse über die Verstoßung seiner Tochter, unternahm einen Vergeltungsfeldzug und schlug das Heer des Antipas vernichtend. Zum einen waren es also Herodes Antipas und Herodias gewesen, die das Licht Gottes in ihrem finsteren Leben nicht haben wollten. Zum anderen waren es die Menschen von Jesu Heimatstadt Nazareth. Was wir als Lesung aus Lukas 4 gehört haben, war unserem Geschehen hier unmittelbar vorausgegangen. Auch die Menschen in Nazareth wollten das Licht Jesu nicht in ihrem Leben haben. Wir hatten gehört, sie wollten Jesus stattdessen den Berg hinabstoßen und töten. Und so war Jesus von ihnen weggegangen. Das Licht zog von dort aus, wo man es nicht haben wollte. Die Elberfelder übersetzt mit entwich. Jesus entwich nach Galiläa und verließ Nazareth. Dieses Wort entwicht heißt eigentlich zunächst mal ganz einfach weggehen, sich entfernen. Kann auch zurückkehren, sich zurückziehen und entweichen bedeuten. Tatsächlich liegt der Schwerpunkt dieses Wortes aber eher in der Distanz und nicht im Fluchtcharakter, in der Fluchtbewegung. Das ist ganz wichtig. Denn eigentlich ist dieses Wort zusammengesetzt, das heißt zunächst eine Vorsilbe, die sagt mitten in und benennt, dass Jesus zunächst einmal mitten unter den Menschen von Nazareth lebt. Und das Verb heißt ein Fortgehen. Das heißt, Jesus geht nicht einfach irgendwo fort und weg, er geht aus ihrer Mitte weg. Würden also statt entweichen besser sagen, aus ihrer Mitte weggehen. Und es ist genau das Gegenteil dessen, worüber wir uns vor 3 Wochen in der Predigt über Offenbarung 21, 1 bis 8 gefreut haben. Weiß es noch jemand? Das neue Jerusalem. Gott legt im neuen Jerusalem seinen Wohnsitz mit unserem zusammen. Er zeltet mitten unter uns. Hier geschieht das exakte Gegenteil. Jesus geht aus ihrer Mitte hinaus. Jesus hebt die Wohngemeinschaft mit den Menschen in Nazareth auf. Auch der nächste Vers 13 unterstreicht das nochmal ganz deutlich. Da heißt es, und er verließ Nazareth. Auch da ist nicht einfach nur ein formales Weggehen benannt. Auch da hat schon allein das Grundwort die negative Bedeutung von zurücklassen, im Stich lassen. Und dann auch interessanterweise von entbehren und ermangeln. Das heißt, Jesus lässt die Menschen in Nazareth zurück. Er lässt sie gewissermaßen im Stich in ihrem Ausgeliefertsein an die Mächte der Finsternis. Und sie entbehren nun des Lichts und des Heils, das in Jesus unter ihnen war. Da wird nicht nur einfach ein Ortswechsel, Nazareth, Kapernaum, mitgeteilt. Da wird eine dramatische heilsgeschichtliche Veränderung berichtet. Das Licht Gottes verlässt Nazareth und begibt sich an den See Genezareth, nach Kapernaum, ins Land Sebulon und Naphtali. Und da wohnt es nun. Da lässt sich's häuslich nieder. Nicht Nazareth, die Heimatstadt Jesu, sondern Kapernaum ist nun für die nächsten 3 Jahre der Ort, wo die Wunder Gottes vornehmlich geschehen, wo das Licht Jesu ganz besonders leuchtet. Und da geht eine Prophetie des Alten Testaments in Erfüllung, denn genauso hatte Gott es in Jesaja 8, 23 und 9, 1 angekündigt. Das Land Sebulon, Naphtali, das Land, das im Finstern wohnt, sieht ein großes Licht. Jetzt wird es aber nochmal ganz spannend, denn diese Verheißung gilt auch Nazareth. Ich habe mal eine Karte mitgebracht von den 12 Stämmen Israels. Da, wo es interessant ist, oben sehen wir Naphtali, nach oben weggehen über den See Genezareth, ganz dunkel Issachar, rot liegt da noch dazwischen, und Sebulon. Auf der anderen Karte sehen wir, Nazareth liegt hier, etwa ziemlich genau auf der Höhe des Ausflusses des Jordans, Und ziemlich gut über die Mitte, in der Mitte, Richtung Mittelmeer. Gehen wir nochmal zurück. Da sehen wir, es liegt ziemlich genau hier. Tabor liegt noch ein bisschen im Gebiet Issachar, Nazareth im Land Sebulon. Warum ist das so wichtig? Das Land, das Licht Gottes zieht nicht aus Nazareth aus, weil Nazareth die Verheißung nicht gehabt hätte. Wir hatten ja in der Predigtreihe vor einigen Jahren zum Thema Erwählung gefragt, können Menschen gegen ihren Willen verloren gehen, weil Gott sie einfach nicht zum Heil erwählt hat? Und wir hatten damals schon festgestellt, das ist natürlich Unsinn, denn Gott will, dass allen geholfen werde. Alle sollen das Licht Gottes sehen und für sich persönlich annehmen. Und auch Nazareth hatte die besondere Verheißung Gottes. Nazareth gehört zum Land Sebulon. Aber die Menschen in Nazareth haben nicht gewollt, obwohl Gottes Verheißung auch ihnen gegolten hat. Und so zieht das Licht weiter. Auch heute noch will Gott, dass allen Menschen geholfen werde. Jeden von uns will er retten. Aber gehören wir zu denen, die ihre Herzen verschlossen haben oder gleichgültig an Jesus vorbeigehen? Oder gehören wir zu denen, die in dieser Advents- und Weihnachtszeit ihre Herzen für Jesus öffnen und sein Heil annehmen, damit die Finsternis aus unserem Leben vertrieben wird und damit auch für uns gilt, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, was für eine großartige Botschaft, die so harmlos daherkommt. Da wird uns ganz klar gesagt, was Jesus tun wird und was mit Jesus in unserem Leben anders wird. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Das ist die Heilsbotschaft in diesem Abschnitt des Wortes Gottes. Und sie sagt uns zuerst, wo wir ohne Jesus sind. Im Finstern, im Land und Schatten des Todes. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da ein bisschen noch drüber nachdenken. Denn der Tod, wo haben wir den platziert in unserem Leben? Der kommt irgendwann mal ganz am Schluss. Die Bibel sagt was anderes. Der Tod ist im Alltag allgegenwärtig. Wir sitzen im Land und im Schatten des Todes. Finstern. Finsternis und Tod gehören ohne Zweifel zusammen, denn Leben gedeiht nur im Licht. Ohne Jesus aber leben wir im Reich der Finsternis und des Todes. Wie sehr das stimmt, wird uns bewusst, wenn wir Leben und Tod einmal ganz nüchtern betrachten. Der Mensch ist vom Augenblick seiner Empfängnis ein Sterbender. Die Altersforschung hat festgestellt, pro Tag finden im Erbgut jeder Zelle die unglaubliche Zahl von rund 10.000 Mutationen statt, also Veränderungen am Erbgut. In jeder einzelnen Körperzelle pro Tag Veränderungen am Erbgut. Es wird verursacht vor allem durch die UV-Strahlung, aber auch durch Nahrungsmittel und andere Umwelteinflüsse, die das Erbgut in unseren Zellen schädigen. Durch ein hochleistungsfähiges Reparaturprogramm, das Gott in unsere Zellen eingebaut hat, werden die meisten dieser Mutationen augenblicklich wieder behoben und repariert. Sonst würden wir alle innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen sterben. So gravierend sind die Schädigungen, die in jeder unserer Körperzelle tagtäglich vor sich geht. Gott sei Dank werden die allermeisten sofort wieder repariert. Aber nicht alle. Und mehr oder weniger jede dieser einzelnen Veränderungen führt zu einer Schädigung in der Zelle und bringt uns dauerhaft dem Tod ein Stückchen näher. Vom Moment unserer Empfängnis läuft unsere Lebensuhr ab. Ich hatte gedacht, ich bringe so einen Eierwecker mit, wollte es aber nicht zu dramatisch machen, aber wir können es uns vorstellen. So ein Eierwecker stellt die Hausfrau, meinetwegen Dreiviertelstunde, Stunde, dann steht der da und dann macht der Tack, Tack, Tack. und die Zeit läuft ab. Und jeder Mensch im Augenblick seiner Empfängnis ist die Lebensuhr aufgezogen und von diesem Augenblick an läuft sie ab. Auch biologisch messbar. Tack, tack, tack. Nur nehmen wir das zunächst nicht wahr. Wir sehen zunächst einmal das werdende und wachsende Leben. Im Mutterleib schon sehen wir heute dank Ultraschall und anderer Techniken, wie sich der kleine ungeborene Mensch entwickelt. Ich habe neulich gelesen, demnächst gibt es schon einen Drucker, einen Kunststoffdrucker, mit dem kann man Formen des Embryos dann vom Ultraschallbild sich ausdrucken lassen, auf den Kaminsims stellen. Ich habe gedacht, ist vielleicht gar nicht so schlecht, neben der Bemerkung, hilft vielleicht beim Thema Abtreibung, manchen Menschen realer zu sehen, dass der Mensch auch im Mutterleib schon ein Mensch ist, eine Beziehung zu kriegen. Nur Nebengedanke. Wir sehen also, wie sich das ungeborene Leben im Mutterleib schon entwickelt. Nach 9 Monaten Schwangerschaft schließlich wird das Kind geboren. Sein Lebensalter berechnen wir ab diesem Zeitpunkt, so als wäre es erst jetzt entstanden. In Wirklichkeit ist dieses Leben zu diesem Zeitpunkt seinem Tod schon 9 Monate näher gekommen. Die da saßen im Land und Schatten des Todes. Es wächst heran, es lernt krabbeln und gehen, brabbeln und sprechen, es geht in den Kindergarten, in die Schule, macht Berufsausbildung. Wir sagen, es wächst heran. Und junge Menschen können es ja gar nicht erwarten, dass sie älter werden. Ich weiß nicht, wie es unseren jugendlichen Jungen hier geht, bis sie endlich 18 sind und das Leben in Freiheit beginnt. Ich sehe eifriges Kopfnicken. Jetzt gucke ich aber weg beim nächsten Satz. Ohne ständige Bevormundung durch die Eltern gibt es bei unseren Familien sowieso nicht, aber bei anderen vielleicht. Endlich machen, was man will, Auto fahren und ausgehen bis zum Abwinken. Viele meinen, jetzt beginnt das Leben erst richtig. Ab 18 fängt das Leben an. Statistisch betrachtet ist ein junger Mensch mit 18 bereits zu einem Fünftel gestorben. Die da saßen im Land und Schatten des Todes. Ich betone es ganz bewusst einmal und brutal, diese andere Seite der Wirklichkeit. Getrennt von Jesus leben wir ganz brutal und real im Land und Schatten des Todes. Wie brutal diese Wirklichkeit ist, merken wir, wenn ein Mensch sehr viel früher stirbt als der statistische Durchschnitt. Solange der Mensch 80, 90 oder fast 100 wird, wie in diesen Tagen mehr und mehr, und dann stirbt, da schmerzt das Abschiednehmen auch. Aber daneben wird ein Tod doch fast als etwas Natürliches wahr, als würde er zum Leben quasi dazugehören. Schließlich wissen wir, jeder stirbt mal. Aber wenn ein Mensch in jungen Jahren durch Unfall oder Krankheit von unserer Seite gerissen wird, dann spüren wir, dass der Tod letztlich etwas ganz und gar Unnatürliches ist, etwas Böses und Finsteres, das unser Leben aber erbarmungslos im Griff hat. Ich dachte bei der Vorbereitung an eine junge Frau, an eine Frau aus einer früheren Gemeinde, war schon älter, hoch in den 80, deren Tochter erkrankte plötzlich an Krebs. War so um die 50 wahrscheinlich, wenn ich mich noch recht erinnere. Es dauerte nicht lange, etliche Monate, kaum ein Jahr, starb die Tochter. Es war für die Mutter verständlicherweise ein entsetzlicher Schmerz. Ich weiß noch, wie sie da saß und voller Trauer und Schmerzen sagte, ein Kind sollte nicht vor seiner Mutter sterben. Ja, können wir alle von Herzen ja sagen. Ein Kind sollte nicht vor seiner Mutter sterben. Da merken wir, die finstere Macht des Todes hält sich nicht an unsere Empfindungen. In diese Finsternis und Brutalität des Todes nun tritt Jesus hinein. Das müssen wir uns so vor Augen stellen, damit wir erst mal begreifen, welches Licht jetzt mit Jesus kommt. In diese Finsternis tritt Jesus hinein. Ja, weil die Wirklichkeit des Todes eine so brutale und finstere ist, deshalb ist Advent ja überhaupt erst nötig. Wenn es anders wäre, könnten wir auf Advent eigentlich auch verzichten. Advent heißt was? Ankunft, genau, oder er kommt. Beide Übersetzungen sind möglich. Ankunft, wer kommt? Jesus kommt, um in diese Finsternis des Todes das Licht des Lebens zu bringen. Dazu ist Jesus gekommen. Und der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach diesem Licht. Ist interessant, der Mensch ist auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts zutiefst religiös. Nicht nur in Afrika, Asien, sonst irgendwo, auch hier in Deutschland, in Mitteleuropa. Eine steigende Tendenz ist in den letzten Jahren gar bei den unter 30-Jährigen festzustellen. Haben wir vor einigen Jahren auch sehr deutlich in Neuwied gesehen, da kam Lutherfilm. Wir haben die Gelegenheit genutzt, kurz vor dem Reformationsfest auf Gottesdienst einzuladen, standen vor dem Kino, haben Handzettel verteilt. Es war ganz auffällig, die über 70, vielleicht gerade mit Ach und Krach noch über 60, aber ich glaube vor allem die über 70-Jährigen haben es freundlich und höflich genommen. Die 40, 50-Jährigen sind eiskalt vorbeigegangen, schroff, kalt, ablehnend. Eine Generation, so nach meinem Wahrnehmen, nicht nur meinem, eine Generation, die ganz distanziert geworden ist. Aber die jungen Leute, die unter 30-Jährigen, die haben es wieder interessiert und mit offenen Herzen angenommen. Interessant. Der jungen Generation setzt eine neue Frage nach dem Sinn des Lebens ein. Aber, also der Mensch spürt seine Heillosigkeit, seinen inneren Unfrieden, die Leere und Finsternis in seinem Innern. Er sucht Heil und Licht und damit wäre er eigentlich auf einem guten Weg, wenn er nur an der richtigen Stelle suchen würde. Denn leider heißt religiös eben noch lange nicht, dass Menschen den Weg aus der Finsternis der Gottlosigkeit herausgefunden hätten. Ganz im Gegenteil. Zumeist laufen sie nur den verschiedenen Irrlichtern Satans nach. Satan kann das Licht Jesu ja nicht verdunkeln, er kann es nicht auslöschen, das hat er versucht, hat nicht geklappt. Jetzt leuchtet das Licht Jesu in der Finsternis dieser Nacht, er kann es nicht auslöschen, was tut er? Er zündet viele andere Lichter an. Und Menschen zu sagen, da ist doch auch Licht und da und dort, warum gerade Jesus? So lockt er die Menschen in den Sumpf des Verderbens. Das wahre Licht findet der Mensch nicht in sich, nicht in der Mystik und nicht in der Spiritualität. Das wahre Licht ist allein bei Jesus zu finden. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber nur dort. Wer wahres Licht in seinem Leben haben will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Und überall, wo sonst Licht scheint in dieser Welt, ich meine es jetzt nicht elektrisches Licht, sondern im übertragenen Sinne, da ist es nur eine Reflexion dieses wahren Lichts, das allein aus Jesus kommt. Alles Licht, alles Leben, alle Wärme, alle Liebe hat ihre Quelle allein in Jesus. Und wir merken, umgekehrt, je weiter sich der Mensch, je weiter sich unsere Gesellschaft von dieser Quelle entfernt, umso dunkler, umso kälter und umso liebloser wird's und umso deutlicher wird die Macht des Todes greifbar. Menschen, die Leben, Liebe und Wärme haben wollen, die brauchen das Licht Jesu. Und das nicht nur auf den Adventskränzen oder an Lichterketten, die in diesen Tagen an vielen Gärten und Häusern und Fenstern brennen und leuchten. Wir brauchen das Licht Jesu in unseren Herzen. Damit es bei uns hell wird, brauchen wir die Quelle des Lebens und des Lichts mitten in unserem Herzen. Man kann das Licht ja auch nicht einfangen und in einen dunklen Raum bringen. Das haben einst die Bürger von Schilda versucht. Die hatten an ihrem Rathaus die Fenster vergessen. Jetzt gingen sie hinaus mit Körben und Säcken, mit Schaufeln und Gabeln und haben versucht, Licht zu sammeln und ins Rathaus zu tragen. Aber es hat nicht geklappt. Es klappt auch bei uns nicht. Mit noch so vielen Lichterketten und Weihnachtskrippen können wir die Finsternis in unseren Herzen nicht vertreiben. Das heißt nicht, dass ich was gegen Lichterketten und Weihnachtskrippen hätte. Wir haben seit jeher in unserer Familie einen Adventskranz und auch eine Weihnachtskrippe. Und seit einigen Jahren haben wir angefangen, die Weihnachtskrippe als eine Art Adventskalender zu gestalten. Ende November richten wir die Landschaft um die Krippe mit Moos ein und ab dem 1. Dezember stellen wir jeden Tag eine Figur in die Krippenlandschaft. Und an Heiligabend legen wir das Kind in die Krippe und wir freuen uns, Christ ist geboren. Jesus, der Retter, ist da. Aber Jesus in der Weihnachtskrippe hilft uns nichts, wenn dieser Jesus nicht auch der Heiland und der Retter in unseren Herzen ist. Wisst ihr, das habe ich manchmal gedacht. Ich habe auch nichts gegen einen katholischen Herrgottswinkel. Ich werde jetzt nicht hoffentlich aus der Gemeinde ausgestoßen, wenn ich das sage. Wenn der Herrgottswinkel in einem katholischen Haushalt eine Hilfe ist, sich an Jesus zu erinnern und zu beten, dann kann der hilfreich sein. Aber mein Leben wird nicht besser und frömmer und gottwohlgefälliger, weil ich einen Herrgottswinkel im Wohnzimmer habe. Und da liegt die Gefahr in einem magischen Missverständnis. Ja? Wenn es eine Hilfe ist, und das gilt für den Adventskranz und für die ganzen Adventslichter und Weihnachtsgräben, auch wenn sie eine Hilfe sind auf Jesus hin, ist geistlich gar nichts einzuwenden. Aber wenn die Leute meinen, wir haben unser Haus doch so schön adventlich geschmückt, da muss Jesus sich doch freuen und im Herzen bleibt alles beim Alten, dann ist der ganze Advents- und Weihnachtsschmuck nur wertloser Plunder. Auf Jesus in unserem Herzen kommt es an, nicht auf ein bisschen religiöse Nostalgie. Denn die rettet nicht aus der Finsternis des Todes. Wir brauchen das Licht. Wir brauchen die Quelle des Lichts. Wir brauchen Jesus. Durch die Sünde hat der Mensch sich von der Quelle des Lichts abgeschnitten, wurde hinausgetrieben aus dem Garten Eden. Mit Jesus kehrt das Licht in unsere Welt zurück. Gott gibt uns die Möglichkeit, dass es wieder hell wird in unserem Leben. Und das kann's, sogar wenn viel äußere Dunkelheit in dieser Welt und in unserem Leben bleiben. Gott heilt nicht alle Krankheit, auch nicht in diesen Advents- und Weihnachtstagen. Gott nimmt nicht alle Schmerzen weg, auch nicht an Heiligabend. Und Gott löst nicht alle unsere Probleme, vor allem meistens nicht gleich. Aber er ist mit uns. Und deshalb hat Jesus noch einen zweiten Namen. Weiß es jemand, welchen ich meine? Ja, ich habe es gehört. Immanuel. Weiß auch jemand, was das heißt? Gott mit uns. Immanuel, das ist sein Name. Gott mit uns. Die Trennung ist überwunden. Das ist noch ein Punkt, den wir heute und hier schon haben. Letzten Sonntag bei der Predigt drüben in der FCG ist mir es erst auch in der Vorbereitung aufgefallen, was wir heute in Jesus hier schon haben. Da war es der Punkt, Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns. Mit diesem Segen dürfen wir jeden Sonntag heimgehen. Und das ist etwas, was das himmlische Jerusalem ausmacht. Thema Licht, da gibt es kein Licht, denn Gottes Angesicht erleuchtet die Stadt. Und wenn wir im Segen unter der Verheißung nach Hause gehen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, dann ist das schon eine Wirklichkeit, in der wir hier und heute als Kinder Gottes leben, die eines Tages unser Leben im neuen Jerusalem bei Gott prägen wird. Und im Immanuel haben wir eine zweite Wirklichkeit. Denn das neue Jerusalem, das hatten wir vor drei Sonntagen, wird ja davon geprägt sein, dass Gott seinen Wohnsitz mit uns zusammenlegt. Dass er mitten unter uns wohnt und in Jesus fängt das schon an. Gott mit uns. In Jesus ist die Trennung überwunden. Dass Gott in seiner Welt ist und wir in dieser Welt der Finsternis und des Todes, das ist mit Jesus zu Ende. Gott ist mit uns. Er ist bei uns. Er führt uns an der Hand. Zu mir hat es manchmal schon geholfen, in ganz schweren Abschnitten des Lebens mir das ganz bildlich vorzustellen. Da zu sitzen, da zu stehen und zu sagen, Herr Jesus, du hast mich an der Hand. So wie Vater sein Kind beim Waldspaziergang, wenn es dunkel wird, an der Hand hat. So ganz real dürfen wir es uns vorstellen. Jesus nimmt uns an der Hand und führt uns. Und er ist ein Licht auf unserem Weg. Und er tröstet uns. Und er stärkt uns in unserer Schwachheit, wenn wir ihn lassen. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass uns ein Licht aufgeht in diesen Advents- und Weihnachtstagen. Ein Licht, das uns diese Tage erhält und uns begleitet in ein tägliches Leben an der Hand Jesu. Amen.